Herzlich willkommen bei Agatha's Memories, meinem Podcast zum Werk und zum Leben von Agatha Christie. In diesem Podcast lese ich mich chronologisch durch alles, was die erfolgreichste Autorin aller Zeiten jemals geschrieben hat. Naja, ohne hundertprozentigen Anspruch auf Vollständigkeit. Da gibt's sicher noch das eine oder andere, was ich übersehen habe. Wie auch immer, das hier ist Folge 148 und mit ihr betreten wir das Jahr 1935, in dem Agatha Christie 45 Jahre alt wird. Sie ist nun in ihrer stärksten Phase, die noch deutlich länger als 10 Jahre anhalten wird. Weltkrieg hin oder her. Das Thema dieser und der nächsten Folge ist Three Act Tragedy, ein Poirot-Roman mit einer Struktur, die an ein Theaterstück angelehnt ist. Ein Ausdruck von Agatha Christies lebenslanger Faszination für das Theater. Radio, Fernsehen und Film ließen sie vergleichsweise kalt. Es wird oft vergessen, dass Agatha Christie auch die erfolgreichste britische Theaterautorin ihrer Zeit war. Entsprechend ist das Ganze, also dieser Roman, wie eine Art Programmheft aufgebaut, mit einer Liste von Mitwirkenden am Anfang. Regisseur, Regieassistenten, Kostüme und schließlich Beleuchtung, Illumination. Für letzteres ist Hercule Poirot verantwortlich, ein nettes, augenzwinkerndes Detail. Three Act Tragedy ist der erste Roman von Agatha Christie, von dem im Jahr seines Erscheinens 10.000 Exemplare verkauft werden. Ihre Popularität steigt. Die amerikanische Fassung, die noch 1934 erschienen ist, und die britische, die 1935 erscheint, beide unterscheiden sich in diesem Fall deutlich. Das betrifft nicht nur den Titel. In den USA heißt der Roman Murder in Three Acts, Mord in 3 Akten. Opfer und schuldige Personen sind gleich, aber die Motivation, warum die Morde geschehen, das ist unterschiedlich. Lässt sich herausfinden, welche Version die ursprünglichere ist, welche abgeändert, spielt das überhaupt eine Rolle? Denn beide Varianten sind plausibel und ich schwankte beim Lesen des Romans hin und her, welche die plausiblere und stimmigere ist. Zeitlich liegt natürlich die US-Version vorne, aber es hätte keine Gründe gegeben, hier Veränderungen hin zur britischen Version vorzunehmen. Umgekehrt schon, aber ich werde das Ganze ausführlich in der nächsten Folge diskutieren, weil es natürlich mit einer Menge Spoiler einhergeht. Das bedeutet gleichzeitig, dass es eine weitere Folge zu diesem Roman geben wird. Eine Folge voller Spoiler. Eine Folge, in der ich wieder auf die Indizien und die Konstruktion des Romans eingehe. Eine Cluefinder-Folge. In dieser Folge werde ich dann auch einige Charaktere des Romans genauer unter die Lupe nehmen. 1935, also im gleichen Jahr, kam auch noch eine deutsche Übersetzung unter dem zwar treffenden, aber doch sehr schwachen Titel Nikotin. Okay, Nikotin ist das Gift, mit dem die Morde verübt werden, aber das war's dann auch schon. Aber vielleicht war das so ein winziges Programm der deutschen Übersetzung, denn es gibt auch noch andere Agatha Christies, die in der deutschen Übersetzung nach einem Gift benannt werden, zum Beispiel Morphium, im Englischen Sad Cypress, oder Blausäure, im Englischen Sparkling Cyanide. Die aktuelle Übersetzung, also von Three Act Tragedy, trägt zum Glück den richtigen Titel, eine Tragödie in 3 Akten, aber der Titel Nikotin konnte sich immerhin bis in dieses Jahrhundert retten. Schon 1931 notiert Agatha Christie in einem ihrer Notizbücher die Kernidee zu diesem Roman. Das ist ein Beispiel dafür, dass sie häufig spontane Einfälle hinkritzelt, wenn sie ihr gerade in den Sinn kommen, und später macht sie sie vielleicht zu einem ihrer Werke. Manchmal ganz verändert, manchmal ist die Kernidee eigentlich schon das Wesentliche. Noch kurz vor ihrem Tod notiert sie Plotideen in diese Notizbücher, die dann natürlich niemals mehr Wirklichkeit wurden. Tatsächlich geschrieben hat sie Three Act Tragedy 1933. Insofern ein interessanter Zeitpunkt, als eine wichtige Figur des Romans ein Jude ist, was aber weder für den Plot noch für seine Charakterzeichnung irgendeine Rolle spielt. Offenbar hat Agatha Christie die Ereignisse in Deutschland und ihre Begegnungen mit Nazis im Mittleren Osten insofern aufgenommen, als sie sich Menschen dieser Gruppe, also Jüdinnen und Juden, in ihren Werken deutlich differenzierter nähert. Auch darauf gehe ich in der nächsten Folge noch näher ein. Gewidmet hat sie das Buch übrigens My Friends, Geoffrey and Violet Shipston. Eine spannende Widmung, denn ich habe nirgends was über diese beiden Personen rausfinden können. Weder im Netz noch in den Büchern. Also offenbar war das eine Freundschaft, die Agatha Christie wie so vieles andere aus ihrem Privatleben vor der Öffentlichkeit geheim gehalten hat. Three-Act-Tragedy ist ein Poirot. Das steht schon auf dem Einband. Agatha Christie featuring Hercule Poirot. Allerdings taucht Poirot nicht einmal in der Hälfte der Kapitel auf, hält sich zurück, um dann am Schluss mit der Lösung zu triumphieren. Eigentlich machen andere die eigentliche Arbeit und er bringt das dann alles in eine richtige Struktur. Er ist sozusagen der Denker, nicht der Ermittler. Die meiste Zeit ermittelt gemeinsam mit oder unabhängig von ihm ein Detektivtrio. Zunächst Mr. Satterthwaite. Den haben wir in den Geschichten rund um Mr. Harley Quinn kennengelernt und ich habe ihn auf jeden Fall sehr schätzen gelernt und deshalb hat mich dieses Wiedersehen sehr gefreut. Leider das letzte Wiedersehen mit Mr. Satterthwaite. Aber egal, hier ist es wunderbar. Dann Sir Charles Cartwright, ein erfolgreicher Schauspieler, der vor 2 Jahren sozusagen in den Ruhestand gegangen ist, ungefähr 55 Jahre, so etwas wie der heimliche Ermittlungschef hier. Und schließlich Hermione Lytton-Gore mit dem Spitznamen Egg. Sie ist eine von Agatha Christies zupackenden, risikofreudigen und unglaublich lebendigen jungen Detektivinnen. Tuppence Beresford, Anne Bedingfeld und Lady Frances Derwent sind 3 andere Beispiele. Also insofern haben wir jetzt ein Team und es ist ein moderneres Modell der Ermittlungsarbeit Poirots, etwas anderes als Poirot und Hastings, aber dieses Modell wird uns von nun an immer mal wieder begegnen. Vielleicht ist es auch ein Zeichen für die zwiespältige Haltung Agatha Christies zu ihrem Meisterdetektiv. Auf der einen Seite ist er natürlich ihr Kind, ihre Schöpfung, ihr ans Herz gewachsen und natürlich auch ihre beste Cash-Cow. Auf der anderen Seite äußert sie immer mal wieder, dass er sie nervt, dass sie ihn zu arrogant und zu aufgeblasen findet. Und dann ist da noch sein Alter, ein ganz eigenes Problem. Und vielleicht ist es so ganz nett und ganz im Sinne der Autorin, dass er mal nicht zu viel Platz beansprucht. Agatha Christie ist sehr gut darin, erste Kapitel zu schreiben. Mir kommen da gleich die hervorragenden Anfangskapitel der Miss Marple-Romane The Body in the Library und A Murderess Announced in den Sinn. Kommen alle beide in späteren Folgen. Andere Romane schaffen es, auf den ersten Seiten in knappster Form die wesentlichen Personen der Handlung so einzuführen, dass es eigentlich gleich losgehen kann. Das ist schon in ihrem Debüt so, in The Mysterious Affair at Styles, aber ich finde auch in diesem Buch. Das erste Kapitel stellt aber nicht nur die Personen vor, die meisten von ihnen indirekt, sondern vor allem das Setting, die leicht theatralische Kulisse des Romans. Wir beginnen im Krähennest, Crow's Nest, einem luxuriösen Cottage hoch über der kornischen Küste mit einem atemberaubenden Ausblick auf den Strand und das Meer. Und wir sehen einen Seeoffizier, der von seinem Schiff dort hinaufsteigt, aber in Wahrheit ist es Sir Charles Cartwright, der von einer Bootstour zurückkommt, aber einfach nicht anders kann, als die Rolle zu spielen, die seiner Meinung nach gerade passt. Vielleicht hat sich Agatha Christie mit dem Theater so wohl gefühlt, weil es anders als Radio, Fernsehen, Film und auch weite Teile der Literatur von seiner Grundanlage her nie in Gefahr ist, mit der Wirklichkeit verwechselt zu werden. Themen und Konflikte werden auf die Bühne gebracht, in einer zweiten theatralischen Realität verhandelt, in Dialoge und Kostüme gekleidet und dann auch gelöst oder nicht gelöst. Oder Zauberkunststücke werden aufgeführt, weil unsere Blicke von der wahren Realität abgelenkt sind. Beides ist in Agatha Christies Werken enthalten und so greift der Vorwurf zu kurz, sie sei unrealistisch. Ihr Realismus ist eben eher einer des Theaters als einer der Reportage oder auch der Filmleinwand. Und ich habe mich sofort wohlgefühlt damit, dass Mr. Satterthwaite den Roman eröffnet. Der kleine snobistische Kunstliebhaber mit der scharfen Beobachtungsgabe ist mir beim Lesen der Mr. Quinn-Geschichten sehr ans Herz gewachsen. Wie dort wird er hier als jemand beschrieben, der sich nicht eindeutig männlich lesen lässt, zumindest nicht nach den Maßstäben dieser Zeit. Er kleidet und gibt sich stereotyp männlich, ist aber höchst einfühlend und hat ein gutes Auge für Kunst und Mode, was stereotyp weiblich war. Das macht ihn hier auch als Person sehr interessant, weil nichts darauf hinweist, dass er, auch das wäre ja eine Stereotype und eine Schublade, dass er homosexuell ist, im Gegenteil. Und auf der anderen Seite spielt die Geschlechterzuordnung bei ihm kaum eine Rolle. Perfekt ist er auch nicht, er kann sich irren, er ist nicht Poirot, aber er gönnt sich immer mal wieder einen zweiten Blick, der tiefer geht. Und wie bei den Mr. Quinn-Geschichten schafft der Blick Mrs. Satterthwaites eine Distanz wie im Theater, die gut zum allgemeinen Setting passt. Er ist eben von seinem Selbstverständnis kein Akteur, sondern ein Zuschauer. Aber ein Zuschauer, der reflektiert, der präzisiert, konkretisiert, zuspitzt, und das tut dem Roman außerordentlich gut. Einmal kommt er übrigens fast dazu, von seiner Zeit mit Mr. Quinn zu erzählen, genauer die Geschichte At the Bells and Motley, aber er wird gnadenlos von seinem Amateurdetektivkollegen Sir Charles niedergeredet. So könnten die ersten Seiten geradewegs in eine Mr. Quinn-Geschichte führen. Die Charakterisierung läuft wie dort, stark über das Aussehen und das Auftreten der Personen, aber dazwischen blitzt immer eine tiefere Schicht auf, die alles andere als Fassade entlarvt. So auch bei Charles Cartwright, den Mr. Satterthwaite und Sir Bartholomew Strange in den ersten Seiten beobachten, wie er den steilen Aufstieg vom Strand zu seinem Cottage Crow's Nest bewältigt. Im Stil eines Seeoffiziers, aber keines realen, sondern eines hervorragend gespielten. Wie Sir Bartholomew bemerkt, Charles ist als Schauspieler im wahren Leben noch besser als auf der Bühne. Er könne nicht anders, als seine Rolle zu spielen und, da sind die beiden Männer sich einig, das könnte in die Irre führen oder zu Problemen, wenn es ihm ausnahmsweise mal mit etwas ernst ist. Schon hier weht eine leichte Tragik, denn offenbar hält die Liebe den Schauspieler in diesem abgelegenen kornischen Nest von der Bühne fern. Es ist Hermione Lytton Gore, genannt Egg, in die er sich verguckt hat, und offenbar ist es ernst und der Bühnenstar wirkt plötzlich unsicher. Es gibt hervorragende Bücher zum Thema von Agatha Christies Film- und Theaterschaffen, aber mich würde eine Untersuchung interessieren, wie Agatha Christie die unzähligen Schauspielerinnen und Schauspieler darstellt, die sich im richtigen Leben zurechtfinden müssen. In Three Act Tragedy haben so ähnlich wie in Lord Edgware Dies viele handelnde Personen mit dem Theater zu tun. Das gilt nicht für Sir Bartholomew Strange. Der ist aber ein langjähriger Freund von Sir Charles und wird deshalb zu dessen Dinnergesellschaft eingeladen. Ein bekannter, berühmter und hochkompetenter Arzt und Psychologe. Er dient in diesem ersten Kapitel vor allem auch als Informationslieferant für uns, für die anderen Gäste, die erwartet werden. Da ist zum Beispiel auch Miss Milroy, die hocheffiziente und ergebene Sekretärin von Sir Charles. Sie wäre eigentlich niemals bei so einer Abendgesellschaft dabei, aber wenn sie nicht dabei wäre, wären es halt 13. Da hat irgendwer nicht aufgepasst und Miss Milroy muss das ausbügeln, indem sie ebenfalls an der Abendgesellschaft teilnimmt. Sie wird von Sir Charles selbst als außerordentlich hässlich beschrieben. Und das wird nur wenig dadurch abgemildert, dass ihr Aussehen ihm eigentlich herzlich egal ist. Ihm ist wichtig, wie sie ihre Arbeit macht, und sie ist ihm unverzichtbar, weil sie ihm das vom Leib hält, worauf er keine Lust hat. Und trotzdem wirkt es irgendwie gefühllos, wenn er sagt, dass er nicht gedacht hätte, dass sie eine Mutter hat. Sie müsse doch spontaneously generated from a dynamo, also spontan von einem Dynamo erzeugt worden sein. Ein Satz, für den er auf der Bühne wahrscheinlich den ein oder anderen Lacher geerntet hätte, der aber im richtigen Leben irgendwie nicht angebracht ist. Vor allem, wenn er dann zu einer realen Haltung gegenüber einer realen Person wird. Und Sir Charles sieht seine Sekretärin eigentlich den ganzen Roman über nie als reale Person, sondern eben als effiziente Sekretariatsmaschinerie an. Zum Theatermilieu dagegen gehören die Schauspielerin Angela Sutcliffe und die Damenausstatterin Mrs. Dacres, die das Bekleidungsunternehmen Ambrosyne führt. Ambrosyne, wie auf der ersten Seite zu lesen ist, stattet das ganze Stück mit Kostümen, also Three Act Tragedy, den Roman stattet dieses Unternehmen mit Kostümen aus. Das ist ein kleiner Gag von Agatha Christie, der aber nichts weiter zu bedeuten hat. Er ist eben nur ein Teil dieser fiktiven Besetzungs- oder mitwirkenden Liste am Anfang des Romans. Dann ist da Miss Wills, die unter dem Pseudonym Anthony Astor, also einem männlichen Pseudonym, erfolgreiche Theaterstücke schreibt. Ein wenig eitel ist Mr. Satterthwaite dann doch. in seinem Stolz darauf, dass er nicht nur weiß, dass Anthony Esther eigentlich eine Frau ist, sondern auch ihren Namen kennt. Während Sir Charles hat irgendwie mal gehört, dass es eine Frau ist, aber er hat natürlich gar keine Ahnung, wie sie heißt und es interessiert ihn eigentlich auch nicht wirklich. Ein weiteres Beispiel dafür, dass er Menschen danach bewertet, inwieweit sie ihm in seiner Funktion als Schauspieler oder privat nützlich sein können. Miss Wills ist übrigens eine interessante Person. Auch von Mr. Satterthwaite wird sie zunächst irgendwie unterschätzt oder abgetan als eine Frau aus gar nicht so gutem Hause, irgendwie ohne die Manieren, mit der man in der großen Welt, auch der Hochkultur, zurechtkommt, die irgendwie keine unglaubliche Schönheit oder witzig oder schlagfertig ist, sondern eher unscheinbar ist und wenig beachtet wird. Aber sehr schnell kommt er darauf, dass dahinter ein unglaublich scharfer Verstand steckt und eine immense Beobachtungsgabe, mit der sie das aufgreift, was sie um sich herum sieht, um es für ihre Stücke zu verwerten. So wie Sir Charles die Wirklichkeit ignoriert, indem er fortwährend irgendeine Rolle spielt, so presst sie aus der Wirklichkeit jegliches Verwertbare heraus und verwandelt es in ihren Stücken in eine theatralische zweite Wirklichkeit. A writer's got to take everything as copy, hasn't she? Eine Schriftstellerin muss alles als Vorlage nehmen, nicht wahr? Sagt sie im Gespräch mit Mr. Satterthwaite. Und darin hat sie tatsächlich ein wenig von Agatha Christie. An einer Stelle zitiert Mr. Satterthwaite den schottischen Nationaldichter Robert Burns, "A heel's among us taking notes", unter uns ist ein Kerl, der sich Notizen macht, und fügt dann hinzu, um sie abzudrucken. Also, Miss Wills es ist kein ganz sympathisches Porträt, aber es ist ein interessantes. Angela Sutcliffe, die Schauspielerin, wird als mögliche Nachfolgerin von Ellen Terry eingeführt. Ellen Terry gab es wirklich, sie war eine immens erfolgreiche Charakterschauspielerin, die von 1856 bis in die 1920er hinein rauschende Erfolge in England und weltweit feierte. Nur am Rand erwähnt wird zunächst Captain Dacres, der ehemalige Jockey und aktuelle Lebemann, der wahrscheinlich von dem lebt, was seine Frau als Damenausstatterin und Theaterzulieferin verdient. Dann ist da noch der lokale Geistliche, Mr. Babington, und seine Frau, Lady Mary, die Mutter von Egg, sowie der Journalist Oliver Manders. Und dann vergisst Sir Charles in seiner Aufzählung gerade den, den das am meisten schmerzen würde, Hercule Poirot. Agatha Christie versucht aus der Tatsache, dass Hercule Poirot nun eigentlich schon um die 80 sein muss, das Beste zu machen. Ein schon früher und auch in Zukunft immer wiederkehrendes Motiv ist, dass Poirot sich selbst zwar für den weltbesten Detektiv hält, mindestens, aber für die meisten um ihn herum, wenn sie ihn überhaupt kennen, ein Mann von gestern ist. Das spornt ihn natürlich an, sie zu widerlegen, und es hilft ihm auch, weil er so unterschätzt wird. Ganz am Ende erklärt er Mr. Satterthwaite, dass auch sein Akzent und sein eigenwilliger Umgang mit der englischen Grammatik nur Finten sind, damit er überall als seltsamer, dämlicher Fremdling durchgeht und damit eben nicht für voll gehalten wird. Damit sind alle wesentlichen Personen genannt und die Tragödie kann beginnen. Die ersten Kapitel spielen in Lumouth, einem fiktiven Küstenort in Cornwall. Wenn man Agatha Christies wenig bis überhaupt nicht verlässlicher fiktiver Geografie vertrauen kann, liegt dieser Ort gar nicht so weit von St. Mary Mead, dem Wohnort Miss Marples, entfernt, aber das spielt hier wirklich keine Rolle. In Lumouth hat sich Sir Charles, das erzählte ich ja schon, nach seinem frühen Rückzug von der Bühne, er ist schließlich erst 55, Crow's Nest gebaut, sein luxuriöses Cottage, dessen Speisesaal auf die Terrasse hinausgeht und einem Schiffsdeck nachempfunden ist mit einem grandiosen Ausblick. Hier versammelt sich die Dinnergesellschaft zum Cocktail, was für manche eine ganz neue Erfahrung ist, zum Beispiel für den respektablen geistlichen Mr. Babington. Und dieser Cocktail schmeckt ihm kein bisschen, er schmeckt sogar total eklig. Aber um nicht als unmodern zu gelten, wagt er einen zweiten Schluck und das ist sein Ende. Nur wenige Minuten später ist er tot, Nikotinvergiftung. Dieser Tod wird übrigens erst viel später im Roman als Mord bewertet. Wenn nämlich dann seine Leiche ausgegraben wird und tatsächlich Nikotin gesucht und gefunden wird. Das liegt daran, dass sich auf seinem Glas keine Giftspuren entdecken lassen und weil nicht klar ist, wie das Gift in das Glas gelangt sein könnte. Vor allem aber kann sich niemand vorstellen, warum der nette und trotz leichter Weltfremdheit sehr zugewandte Babington ermordet worden sein könnte. Er hat doch eigentlich überhaupt keine Feinde. Insofern heißt es in dem Totenschein ganz nebulös Herzversagen. Aber natürlich wissen alle Fans von Agatha Christie, dass diese Vermutung, die relativ schnell geäußert wird, wenn auch nur von zwei Personen, dass diese Vermutung natürlich stimmt. Es ist Gift. Und zwar ein besonderes. Dieses Gift gilt zwar allgemein als Gift und es galt auch 1935 schon als dieses Gift, nämlich Nikotin, aber kaum jemand wäre auf die Idee gekommen, andere damit umzubringen. Dabei wäre es gar nicht so schwer gewesen. Nikotin ist in geringer Form in vielen Nachtschattengewächsen enthalten, wie zum Beispiel in Tomaten oder Kartoffeln. Aber konzentriert und wirklich in für Mordzwecke verwendbarer Dosis kommt es in der Tabakpflanze vor. Die wurde vor etwa 500 Jahren aus Südamerika nach Europa eingeführt. Dort erhielten die Pflanze und damit auch der Inhaltsstoff ihren Namen durch den französischen Diplomaten Jean Nicot, der sie nach Europa brachte, und zwar als Heilpflanze. Schon bald wurde es richtig schick zu rauchen. Katharina von Medici war ein großer Fan des Nikotingebrauchs und das alles, obwohl die Gefährlichkeit von Nikotin schon damals und sogar schon in den Ursprungsländern bekannt war. Eine Fülle von Fakten über Nikotin und andere Gifte findet sich übrigens in dem ganz hervorragenden Buch von Catherine Haag ab, A is for Arsenic. Sie beschreibt darin eine ganze Reihe von Giften, die Agatha Christie in ihren Romanen verwendet hat, jeweils mit einem Anfangsbuchstaben, also in diesem Fall N is for Nicotine. Sie beschreibt nicht nur die Wirkweise des Giftes auf den Körper, auf sehr wissenschaftliche Weise sogar mit Formeln. Sie ist Chemikerin schließlich, sondern sie liefert uns auch eine kurze Kulturgeschichte des Nikotins. Sie erzählt, dass Zigarettenrauch in der Regel zwar nicht direkt zum Tode führt, weil das Nikotin zum größten Teil verbrannt wird, dass es aber offenbar schon einmal einen Toten bei einem Pfeifenrauch-Contest gegeben hat. Außerdem, dass im Erscheinungsjahr des Romans das Nikotin aus 35 Zigaretten gereicht hätte, um daraus eine tödliche Dosis zusammenzubrauen. Heute bräuchte man dafür 60 Zigaretten. 1935 wiederum wurde Nikotin in leicht verdünnter Form breit als Insektizid eingesetzt. Ein völlig natürliches Pflanzenschutzmittel mit hochgefährlichen Nebenwirkungen, weil Nikotin auch durch die Haut eingenommen werden kann. Heute natürlich deshalb verboten. Und das ist auch für Tabakpflücker gefährlich, wenn es regnet und sie mit den Tabakblättern in Berührung kommen. Dagegen hilft dann nur wasserdichte Kleidung. Haag merkt an, übrigens genauso wie Agatha Christie im Roman selbst, dass Nikotin trotz seiner relativ leichten Verfügbarkeit selten als Mordinstrument genutzt wurde und wird. Und dass Agatha Christie in ihrem Roman die Wirkungsweise von Nikotin völlig korrekt dargestellt hat, wie üblich bei ihren Giften. Natürlich hat die schuldige Person Glück, dass Mr. Babington tapfer noch einen zweiten Schluck nimmt, aber in jedem Fall hätte es wahrscheinlich gewirkt. Bei ihm ist die notwendige Dosis als Nichtraucher besonders gering. Und schnell kommt der Tod bei Nikotin auf jeden Fall, auch wenn es ein Gegenmittel gibt, aber 3-4 Minuten sind dann meistens schon zu wenig. Agatha Christie war übrigens strikte Nichtraucherin. Vielleicht liegt es daran, dass in ihren Büchern vergleichsweise wenig geraucht wird. Zumindest wird es nicht gar so episch als Entspannungsmöglichkeit der Ermittelnden dargestellt, wie zum Beispiel bei ihrem Kollegen Freeman Wells Crofts. Der Tod von Mr. Babington wird in seiner Umgebung allgemein als seltsam angesehen. Er war doch kerngesund. Und die Obduktion bestätigt das. Nach Giften wird gar nicht erst gesucht. Und zwar trägt der erste Akt den Titel Suspicion, Verdacht, aber diesen Verdacht haben eigentlich nur wenige Leute. Und warum auch? Es gibt kaum Gründe. Selbstmord? Er führte ein glückliches Leben, warum sollte er sich dieses Leben nehmen? Mord? Wer könnte ein Motiv gehabt haben? Dazu ist er einfach viel zu nett und harmlos. Und so sind es Sir Charles und Hermione Lytton Gore, genannt Egg, die an der Mordtheorie festhalten, die also wirklich einen Verdacht, Suspicion haben. so unwahrscheinlich er auch sein mag. Denn das Glas, aus dem der Reverend seinen Cocktail genippt hat, trägt keine Spuren von Gift. Und der scherzhafte Hinweis auf exotische, unentdeckbare Gifte ist eben das, ein Scherz. Die Mordtheorie tritt in den Hintergrund. Sogar Hercule Poirot schließt sich dieser Meinung an, dass es kein Mord gewesen sein kann. Das alles führt auch dazu, dass der erste Akt kurz ist und leise hinausschleicht. Es wird nicht ermittelt. Geht ja nicht. Das heißt nicht, dass diese Seiten langweilig sind. Es geht nur nicht ausschließlich um Verbrechen auf ihnen. Es geht zum Beispiel um die Liebesgeschichte zwischen Sir Charles und Egg, die nicht vom Fleck kommt, um den jungen Intellektuellen Oliver Manders, der sich kommunistisch flegelhaft benimmt, um Eggs Gedanken zum Christentum und zur Kirche, das eine findet sie gut, das andere nicht. Vor allem aber wird immer wieder das Verhältnis der Generationen zueinander bewegt. Die manchmal erschreckend vitale Energie junger Leute, die scheinbare Weisheit der Eltern, die Problematik oder auch die Chancen einer Beziehung zwischen zwei Leuten sehr unterschiedlichen Alters, denn schließlich ist Sir Charles 30 Jahre älter als Egg. Und es ist gerade die junge Lady mit dem seltsamen Spitznamen Egg, der von ihrer Eigenart als Kleinkind herrührt, quicklebendig durch die Gegend zu rollen, die hier eine sehr differenzierte Meinung hat. Egg ist vielleicht nicht so strahlend intelligent wie Tuppence und auch nicht ganz so draufgängerisch, aber sie hat hohe Einfühlsamkeit, eine Menge Leidenschaft und gar nicht so wenig Reflexionsfähigkeit. Der erste Akt endet damit, dass Sir Charles Crow's Nest aufgibt, weil er das Leben dort satt hat, weil er aber eigentlich nicht mit ansehen will, wie Egg sich dem jungen Oliver Manders zuwendet, wie er befürchtet. Egg wiederum will, dass Sir Charles sich endlich ihr gegenüber klar positioniert. Insofern geht es im ersten Akt viel weniger um ein Verbrechen, sondern um Beziehung. Das wird sich schnell ändern, aber so ganz bleibt dieser Handlungsstrang oder dieser Themenstrang, ist es ja eigentlich, bleibt erhalten. Der zweite Akt beginnt eigentlich ganz ähnlich wie der erste, mit Mr. Satterthwaite, Sir Charles und Sir Bartholomew am Meer. Allerdings an der französischen Riviera. Und Sir Bartholomew ist nicht lebendig und gibt Informationen über handelnde Personen, sondern ist das zweite Mordopfer. Und Mr. Satterthwaite liest darüber in der Zeitung. Der Mord geschieht nicht an der Riviera, sondern im fernen Yorkshire. Das ist ein Beginn dieses zweiten Aktes, der spektakulär und brutal sein könnte, aber in Wirklichkeit sehr ruhig und verhalten ist. Der Mord ist irgendwie weit weg. Auch wenn dieses Mal kein Zweifel am Gift Nikotin besteht und die Umstände sehr ähnlich sind wie beim Tod von Mr. Babington. Doch Agatha Christie lässt sich Zeit und Raum für Zwischentöne. Wir erfahren, dass Egg geschickt ihren verehrten Sir Charles nach England zurücklotst. Und als kurz darauf auch Poirot auftritt, bekommen wir Einblicke in seine Vergangenheit und seine augenblickliche Gemütslage, dass er sich immer gewünscht hat, so reich zu sein, dass er sich zur Ruhe setzen kann. Aber als er diesen Wunsch erreicht hat, langweilt es ihn einfach nur. Es mag übrigens als weit hergeholter Zufall erscheinen, dass sich Sir Charles, Mr. Satterthwaite und Poirot ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt in Monte Carlo treffen, eine Begegnung, die schicksalhaft für viele Menschen werden wird, aber wahrscheinlich traf man damals an diesen Orten und zu dieser Zeit immer wieder die gleichen Leute. Und offenbar traf man da, zumindest in diesem Roman, Menschen, die offenbar nichts Zufriedenstellendes zu tun haben, so dass sie gern bereit sind, ihren Urlaub wegen eines Mordfalls zurückzustellen, wobei bei dem einen noch Liebe dazu kommt. Die drei Akte sind nicht gleichgewichtig. Der erste Akt huscht irgendwie dahin, niemand identifiziert den Tod als Mord, nicht einmal Poirot, dadurch wird nicht ermittelt. Und so bleibt der Autorin wenig anderes übrig, als den ersten Akt schnell abzuschließen und mit dem zweiten zu beginnen und damit mit dem zweiten Mord. Für Poirot und für uns hat das nun zwei Nachteile. Der erste Mord ist lang vorbei und bei dem zweiten ist Poirot nicht anwesend gewesen. Das ist auf der einen Seite hinderlich, nicht dass für Poirot irgendwas wirklich hinderlich wäre, aber mit Egg ist ein Mitglied des Detektivquartetts bei beiden Morden mit dabei gewesen. Das trifft übrigens auch für Angela Sutcliffe, Captain und Mrs. Dacres, Lady Mary Lytton Gore, Muriel Wills und Oliver Manders zu. Insofern haben wir mindestens 6 Verdächtige, 7, wenn man Egg mitrechnet. Und auf der anderen Seite ist es natürlich statistisch schon eine gewisse Unwahrscheinlichkeit, dass ein so hoher Prozentsatz der Gäste bei beiden Methoden mit dabei sind. Also steckt da irgendwas dahinter? Sehr seltsam verhält sich übrigens Alice, der Butler von Sir Bartholomew, der aber in der Nacht nach dem Mord spurlos verschwindet. Das zweite Mordopfer, also Sir Bartholomew, ist einer der wenigen Ärzte, vor allem Psychologen, die von Agatha Christie positiv geschildert werden. Mediziner, Medizinerinnen gibt es so gut wie nie. Mediziner sind oft zwielichtige Gestalten, unfähig, gierig, verbittert, gelegentlich offen bösartig. Oft sind das dann auch gerade die reichen Ärzte mit Oberschichtssanatorien. Wahrscheinlich bediente Agatha Christie da so schwelende Aversionen in der Gesellschaft. Auch Sir Bartholomew hat ein solches Sanatorium, aber von seiner Arbeit dort ist nur Gutes zu berichten. Vielleicht ist das alles nur Stilmittel von Agatha Christie. Sie hat selbst eigentlich gute Erinnerungen an die Therapiesitzungen, die ihr nach ihrem Blackout 1926 wieder auf die Beine geholfen haben. Und natürlich gibt es in ihrem Werk auch die Gegenbeispiele. Agatha Christie lässt sich nicht gerne mit Formeln oder Schablonen erwischen. Und so gibt es hier eben den freundlichen, weltgewandten, kompetenten Psychologen Bartholomew Strange, der aus unerfindlichen Gründen das zweite Mordopfer ist. Und damit sind wir wieder bei der Frage, um die sich im ersten Akt alle gedrückt haben. Warum um alles in der Welt musste ein freundlicher Landpastor sterben? Denn es spricht ja eigentlich alles dafür, diese beiden Morde zusammenzusehen, und dann läuft es darauf hinaus, dass Sir Bartholomew irgendetwas gesehen, gewusst haben muss, was mit dem ersten Mord zu tun hat. Die beiden Fälle ähneln sich nämlich in vieler Hinsicht. Eine Abendgesellschaft, ein Drink wird ausgegeben, dieses Mal Port statt Cocktails, weniger modern. Ein schneller Tod, und auf den Gläsern ist keine Spur des Gifts zu finden. Aber weil ein Toxikologe anwesend ist, wird dieses Mal schnell auf Gift geschlossen. Und die Autopsie bestätigt das. Es bildet sich nun ein kleines Detektivteam, zunächst bestehend aus Mr. Satterthwaite und Sir Charles. Mr. Satterthwaite hat aus seiner Zeit mit Mr. Quinn die nötigen Kontakte, und Sir Charles kocht hochrangige Polizisten mit seinem Charme und seinem Ruhm weich, sodass die beiden alle Informationen bekommen, die sie brauchen. Und Sir Charles ist hier in seinem Element. Wie Mr. Satterthwaite amüsiert bemerkt, verkörpert Sir Charles nun Aristide Duval, the mastermind of the Secret Service. Aristide Duval, das Mastermind des Geheimdienstes. Aristide Duval ist ein fiktiver literarischer Detektiv mit einem leichten Hinken, und Sir Charles imitiert ihn offenbar meisterhaft. Die beiden ermitteln, zunächst in London, dann aber sehr schnell in Sir Bartholomews Wohnsitz in Melford Abbey, Yorkshire. Hercule Poirot ist nicht in Sicht. Die beiden finden heraus, dass der verdächtige Butler offenbar nicht der Mörder gewesen ist, und das wiederum führt dazu, dass der Fall des netten, unbescholtenen Mr. Babington wieder aufgerollt wird. Und tatsächlich, auch das war ein Mord. In dieser Weise trägt der zweite Akt seinen Titel Certainty, Gewissheit, zurecht, auch wenn die offizielle Bestätigung des Nikotinmordes erst im dritten Akt erfolgt. Vieles andere ist aber immer noch völlig ungewiss. Nun schaltet sich Egg ziemlich vehement ein, voller Energie und kreativer Thesen. Das Trio ist komplett und Poirot ist dann nur noch eine Zugabe. Allerdings die entscheidende. Man könnte fast sagen, dass Agatha Christie von Anfang an einen Hang zu Detektivteams hat. Das tritt etwas hinter den dominanten Meisterdetektiven zurück. Doch fast nie ermitteln Miss Marple und Hercule Poirot ganz alleine. Doch am Anfang ist es dieses doch sehr ungleichgewichtige Team von Hercule Poirot und Captain Arthur Hastings. Ganz anders dieses Team. Es ist der Autorin besonders gut gelungen, finde ich. Es ist nämlich sehr ausgewogen. Die Weisheit und Menschenkenntnis Mr. Satterthwaites, der Charme und die spitzbübische Unbekümmertheit von Sir Charles und die unerschöpfliche Energie X, gepaart mit ihrer kreativen und unwiderstehlichen Ermittlungstaktik, sie ergänzen sich wunderbar. Egg und Sir Charles sind ganz offensichtlich ineinander verliebt, so dass sich Mr. Satterthwaite als das fünfte Rad am Wagen fühlen könnte. Aber das ist ihm recht. Er liebt Geheimnisse, er beobachtet gerne Menschen und er hat eine Schwäche dafür, Liebende zusammenzubringen. Wie gesagt, er ist eher ein Zuschauer als ein Akteur. Ganz wie damals gemeinsam mit Mr. Quinn. Und so haben die drei bald jede Menge Verdächtige zusammen, aber für den falschen Mord. Ganz am Schluss baut Hercule Poirot eines seiner Kartenhäuser. Aber er hat aus Versehen ein Quartettspiel gekauft. Das hat natürlich keinen Einfluss auf die Statik der Kartenhäuser, aber Happy Families, wie das Spiel heißt, ist die Urform des noch heute bekannten Quartetts. Jeweils vier Karten gehören zusammen, zuvorderst ein Angehöriger eines bestimmten Berufsstandes, zum Beispiel ein Bäcker, Mr. Bunn, und dazu dessen Frau, eine Tochter und ein Sohn. Agatha Christie ändert das Originalset für ihre Zwecke etwas ab. Free Act Tragedy nimmt sich Zeit. Zeit vor allem für die Entwicklung der Charaktere. Vielleicht steckte das hinter der Absicht von Agatha Christie, Poirot stark zurückzunehmen. Denn das lässt den anderen Personen mehr Raum, sich zu entwickeln. So wie sie bei den Theaterversionen ihrer Poirot-Romane Poirot bewusst herausgeschrieben hat, weil sich sonst alles zu sehr auf ihn konzentrierte. Und die Entwicklung der Charaktere wird auch dadurch begünstigt, dass Hastings nicht dabei ist. Hastings, der mit seinen doch etwas engstirnigen und doch immer klaren und unumstößlichen Ansichten über die Welt und über die Menschen um sich herum doch jegliche Charakterbeschreibung eigentlich nur zukleistern kann, weil es immer nur um ihn selbst geht. Ist jetzt ein bisschen hart formuliert, aber in die Richtung geht es doch. Und in diesem Fall, also bei Free Act Tragedy, spielt sich auch der Fall selbst nicht in den Vordergrund. Und das finde ich wirklich bereichernd, auch in Bezug auf die schuldige Person. Obwohl es am Ende ja sogar noch etwas dramatisch wird. Die Ermittlungen im Fall Babington, die Satterthwaite, Sir Charles und Egg in Lumhouth durchführen, bieten Raum für Erinnerungen, für Mutmaßungen darüber, wie Menschen so geworden sind, wie sie sind. Und Raum für das Weiterdenken. Es geht um eine verflossene Liebe von Mr. Satterthwaite, vielleicht eine Erklärung dafür, warum er sich auf das Beobachten von Liebe verlegt hat. Oder es geht um die Frage, was Menschen zu Grausamkeiten motiviert und was sie daran hindert. Und ob es Menschen gibt, bei denen diese natürliche Bremse fehlt, die sie davon abhält, negative Gefühle in der Realität auszuleben. Erstaunlich ist, dass die Zerrissenheit des Oliver Manders an keiner Stelle darauf zurückgeführt wird, nicht mal indirekt, dass er Jude ist, auch wenn ich mir vorstellen kann, dass die gesellschaftliche Haltung ihm gegenüber dazu durchaus beigetragen haben könnte. Stattdessen werden die Gründe in seinem schwierigen Elternhaus gesucht und gefunden, aber auch das behutsam und ohne große Verurteilungen. All das habe ich jetzt beim Wiederlesen entdeckt und wieder einmal gemerkt, was uns entgeht, wenn wir uns bei Agatha Christie auf den Mechanismus der Kriminalplots konzentrieren. Und das hat mir richtig gut gefallen. Die Auflösung dann ist überraschend und völlig plausibel. Vielleicht nicht unbedingt, was die Motivation betrifft, denn die ist nicht die stärkste in Agatha Christies Werken. Aber in der nächsten Folge werde ich darlegen, warum ich sie inzwischen deutlich stärker finde als vor diesem Wiederlesen. Allerdings können wir nur äußerst schwer drauf kommen, weil es eigentlich keine verwertbaren Indizien davor gibt. Allerdings ist Poirot nicht in einer besseren Lage als wir. Die Charakterzeichnung, das hatte ich ja schon gesagt, finde ich dieses Mal besonders stark, auch bei den Nebenfiguren. Man nehme nur das Ehepaar Dacres. Free Act Tragedy gilt vielen als ein eher mittelmäßiger Christie. Ja, er ist weniger spektakulär als Roger Ackroyd oder der Orient Express oder die ABC-Morde, die ein knappes Jahr später kommen. Aber ich war nach dem Lesen genauso zufrieden wie bei diesen drei Romanen. Und das ist schon eine Menge, finde ich. In der nächsten Folge gehe ich näher auf die Fragen ein, die ohne Spoiler nicht zu haben sind. Welche Indizien legt die Autorin? Und wo führt sie uns in die Irre? Was ist das nun mit den Unterschieden zwischen den USA und dem UK? Und wie baut Agatha Christie den Charakter der schuldigen Person auf? Spoiler, sehr sorgfältig. Bis dahin, danke für die Geduld mit dieser wieder etwas längeren Folge. Danke fürs Zuhören. Und eine Einladung, diesem Podcast zu folgen, wenn das noch nicht geschehen ist. Das ist auf Apple Podcasts, Spotify und an vielen anderen Orten möglich. Danke denen, die das nun schon seit fast 4 Jahren tun. Erstaunlich, wie die Zeit vergeht. Am 9. März 2021 kam die erste Folge. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.